Gnade sei mit euch von dem, der da ist und der da war und der da sein wird, unser Herr Jesus Christus. Amen. So leben Ostermenschen. Was? Was sind denn Ostermenschen? Osterhasen gibt es, aber Ostermenschen, ja. Ostermenschen, das sind die Menschen, die von Ostern her leben. Die Frage dieser Predigt ist, wie lebe ich, wenn Jesus wirklich auferstanden ist? Heute ist Ostermontag und heute wollen wir uns mit den Auswirkungen von Ostern befassen. Ostern lässt uns nicht unverändert, wenn wir es wirklich an uns ranlassen. Ostern bedeutet, der Tod hat nie mehr das letzte Wort in unserem Leben, oder mit den Worten von gestern, vom Ostersonntag, Karfreitage und Karsamstage haben nicht das letzte Wort in unserem Leben. Ostermenschen zeigen dieser Welt, dass Jesus lebt, dass er lebt und dass er uns mit seinem Leben infiziert hat. Ostermenschen sind der lebendige Beweis des leeren Grabes. Das Grab ist leer. Viele bezweifeln heute das leere Grab, bezweifeln Jesus und Gott und die ganze Geschichte. Und das ist ein Aufruf an uns, den Aufruf an die Kirche, authentisch zu leben, alles in die Waagschale zu leben. Viele Menschen haben keine Bibel ihr Leben lang, haben sie vielleicht, halten Zugriff, aber lesen sie nicht. Das Einzige, was sie lesen, dich und mich. Und die Frage, sind wir authentische Christen? Eben als Ostermenschen leben wir, die mit der Wirklichkeit des Auferstandenen jeden Tag rechnen. Ostermenschen sind keine Übermenschen oder Überflieger, aber Überwinder. Weil sie den Auferstandenen in sich und um sich glauben, überwinden sie durch einen unverschämten Glauben an seine Kraft und an seine Möglichkeiten. Paulus schreibt im Römerbrief im 8. Kapitel, nach dieser wunderbaren Abhandlung darüber, dass niemand uns Christen beschuldigen kann, es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind, und dass uns nichts mehr von der Liebe trennen kann, schreibt er, aber in dem Allen, also in den Leiden, in den Schwierigkeiten dieser Welt, überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Ostermenschen sind also Überwinder. So viele Christen sagen, oh, ich bin doch auch nicht besser und ich bin doch auch nicht stärker und ich leide auch so. Und es ist nur ein Zeichen dafür, wenn wir so reden oder so denken, dass wir noch vom Alten her denken. Wir denken nicht von Gott her, sondern wir denken immer noch auf unsere eigene Kraft bezogen. Nicht aus dem Glauben von dem, was Christus für uns getan hat. Nicht von der Auferstehung her. Ostermenschen sind zuversichtliche Zeitgenossen. Sie glauben, dass Jesus wahrhaftig auferstanden ist und Gott deswegen hundertprozentig auf ihrer Seite steht. Glaubst du das? Gott steht hundertprozentig auf deiner Seite. Genauso, oder das geschieht schrittweise, prozessweise, genau wie auch bei den Zeugen, den ersten Zeugen der Auferstehung. Auch sie waren Menschen wie wir, aber Christen der ersten Generation, und in einer ganz besonderen Weise können natürlich diese Menschen für uns eine Inspiration sein. Denn sie haben Jesus vor seinem Tod erfahren, sie haben seinen Tod erlebt und diese schrecklichen Tage, ja, Karfreitag und Karsamstag. Sie haben Zeugnis abgelegt von der Zeit nach der Auferstehung, genauso wie wir heute Zeugnis ablegen. Wir sind nach der Auferstehung, nach Himmelfahrt und Pfingsten und leben auch aus der Kraft des Heiligen Geistes. Es gibt keinen Unterschied zu den ersten Zeugen. Auch sie hatten nur den Heiligen Geist, denselben Heiligen Geist, den auch wir haben. Und in dieser Predigt möchte ich mich auf ein paar Begebenheiten, ein paar wenige, unmittelbar nach der Auferstehung konzentrieren und bete, dass, wenn wir Jesu Handeln an seinen ersten Jüngern vor Augen geführt bekommen, wir zutiefst angesprochen werden und neu in unserem Glauben befreit werden. Noch einmal auf eine ganz besondere Weise zu Ostermenschen zu werden. Ich möchte einfach zwei Dinge benennen, die wir von den Jüngern erfahren und die, wenn wir sie genauso wie die Jünger überwinden, auch in unserem Leben zu einem Überwinderleben machen können. Erstens der Zweifel und zweitens der Selbstzweifel. der zweifelt und der Selbstzweifel. Thomas zweifelte an Jesus und der Auferstehung. Und er sagte zu den anderen Jüngern, wenn ich nicht meine Hände in seine Wund male, meine Finger in seine Nägel male, lege meine Hand in seine Seite lege, kann ich's nicht glauben. Nun, wir vernehmen gar nichts von dem, wie die anderen Jünger reagiert haben. Vielleicht haben sie ihm gut zugeredet, hey Thomas, und vielleicht haben ihn auch in Ruhe gelassen. Vielleicht sagten sie ihm auch, bleib bei uns. Er ist uns erschienen, du warst nicht da. Übrigens als Randbemerkung, wenn wir uns aus der Gemeinschaft verabschieden und versuchen allein zu bleiben, wie Thomas es tat, dann versäumen wir einiges. Allzu menschlich ist ja, wenn wir Leid erfahren oder wenn es uns nicht so gut geht, dass wir uns absondern, wenn wir trauern, wenn es uns schlecht geht oder im Glauben momentan nicht so gut und manche fühlen sich da nicht so toll und so weiter. Aber gerade dann brauchen wir die Gemeinschaft. Gerade dann brauchen wir ja eine neue Begegnung mit dem Auferstandenen. Und es ist auf geheimnisvolle Weise wahr, dass Christus sich in der Gemeinschaft offenbart. Wichtig ist aber vor allem, dass Jesus dem Zweifler begegnet. Nach 8 Tagen. Er steht auf einmal wieder mitten unter ihnen und diesmal ist Thomas dabei. Er war auch wieder dabei. Und dann sagt er, Friede mit euch, und lässt Thomas genau das tun, was er begehrt hat. Und er sagt zu ihm, sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas, der seinen Herrn liebt und bekennt schließlich, mein Herr und mein Gott. Er ist ein Ostermensch geworden. Und die Tradition berichtet, dass er, der erst gezweifelt hat, die weitesten Wege auf sich genommen hat, um seinen Herrn zu verkünden. Bis nach Indien soll er gereist sein, hat im heutigen Irak und Iran Menschen zuerst die Botschaft des Evangeliums gebracht. Thomas hat nicht durch positives Denken oder durch Einreden der anderen die Zweifel überwunden. Er war ein Pessimist. Das sehen wir schon zuvor im Evangelium. Er liebte Jesus sehr. Sein Zweifel überwand er, weil Jesus ihm begegnet, ihn persönlich anspricht. Jesus nimmt ihn ernst und der Bericht ist genau aus diesem Grund von Johannes geschrieben, weil er auch unseren Zweifel überwinden will und uns zu Überwindern machen möchte. Und er sagt, selig sind die, nicht sehen und doch glauben. Das sind ja wir, die nachfolgende Generation von Christen. Versteht ihr, was hier passiert? Thomas hat nicht die Existenz Gottes geleugnet. Er hat gezweifelt, dass Jesus, sein Herr, lebt, auferstanden ist und wirkt. Und diesen Zweifel konnte er überwinden und hat fortan alles für ihn gegeben. Und das macht den Unterschied. Er hat persönlich glauben können, dass er lebt, dass alles wahr ist und er konnte sich auf den Weg machen. Trotz Pessimismus ist er bis ans Ende der damaligen Welt gelaufen. Also deine Persönlichkeit ist keine Ausrede. Jedem begegnet Jesus anders. Johannes geht zweifelnd an das Grab und er sieht das Schweißtuch neben den Laken liegen. Habt ihr es schon mal gelesen? Da heißt es, und er sah und glaubte. Petrus hat dasselbe gesehen, ja, sie sind beide dahin zum Grab, erst ist er rein, ist der andere rein, bei ihm ist nichts passiert. Ich habe da meine Theorie. Waren sie nicht 3 Jahre mit Jesus zusammen unterwegs? Sie schliefen beieinander, jeden Morgen beobachtete vielleicht, es gibt ja welche, die, also mich würde es nicht interessieren, aber vielleicht hat er das beobachtet, wie Jesus das immer wieder sein Schlaftuch zusammengelegt hat. Die Evangelien sind ja voller Details. Ich weiß, wie Renate die Bücher zusammenlegt und sie macht es wesentlich ordentlicher und schöner als ich. Und Johannes ist in diesem Moment zum Ostermenschen geworden. Vielleicht wusste Jesus, dass bei Johannes dieses winzige Detail ausreichen würde, um seine Zweifel zu überwinden. Laut Überlieferung soll man Johannes, der unermüdlich für Jesus im Einsatz war, in hohem Alter auf einer Trage in den Gottesdienstraum gebracht haben. Und das Einzige, was er immer wieder gesagt haben soll, war, Kindlein, liebt einander. Auf die Frage, warum er immer wieder dasselbe sagte, soll Johannes dann gesagt haben, weil ihr es noch nicht tut. Auch Maria überwand ihre Zweifel am Ostermorgen nicht durch eigenes Zureden, sondern weil Jesus ihr persönlich begegnet ist und sie in ihrer Trauer und ihren Zweifeln ansprach mit ihrem Namen, Maria. Nochmal, warum schreibt Johannes diese ganzen Details? Weil er will, dass wir unseren Namen dort einsetzen. Weil er will, dass wir Personen haben, mit denen wir uns identifizieren können in diesem Evangelium. Weil wir auch oft Jesus suchen und nicht finden. Maria suchte Jesus und fand ihn nicht. Und weil er ganz sicher nicht verschwunden ist, auch nicht in deinem Leben, sondern hinter dir ist und dich fragt, wen suchst du? Maria wurde ein Ostermensch und auch sie lief los und verkündete den anderen, dass Jesus lebt. Dies alles ist geschehen, dass ihr glaubt, schreibt Johannes, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen, schreibt er. Mal eine Aufgabe, vielleicht für die kommende Woche. Jedes Mal, wenn du zweifelst, nimm dir diese drei Menschen vor und danke Jesus dafür, dass er an ihnen gehandelt hat und dass er auch dir so begegnet. Danke, dass du mich beim Namen nennst. Danke, dass du mich ernst nimmst. Bekenne mit Thomas, mein Herr und mein Gott. Liebe den Herrn wie Johannes. Und danke mit Maria, danke Herr, dass du meinen Namen kennst. Du bist mein Meister. Überlasse die Zweifel sich selbst und rechne mehr mit Jesus. Rechne mit ihm in deinem Alltag. Und das Zweite, was es für Ostermenschen zu überwinden gilt, sind die Selbstzweifel, die aus dem Versagen kommen. Petrus befreite er von Selbstzweifeln, vom Versagen. Aber auch alle anderen Jünger, die sich im Garten Gethsemane vom Acker gemacht haben. Wie überwand Petrus die Tatsache, dass er Jesus verleugnet hatte? Dass er so ein Feigling gewesen ist? Wie kam er darüber weg, seinen allerbesten Freund, seinen Herrn so im Stich gelassen zu haben? Auf der ganzen Linie versagt zu haben? Indem Jesus ihm begegnet, ihn aufsucht und ihn anspricht. Der Selbstzweifel ist wohl die größte Lähmung, die uns befallen kann als Christen, weil er uns auf uns selbst zurückwirft. Immer wieder auf uns selbst zu schauen, immer wieder auf unser Versagen, immer wieder diese Selbstbeschau. Und es ist die größte Lüge, die es gibt. Wir sollen nicht mehr nur auf uns schauen, wir sollen auf ihn schauen. Wir sollen nicht auf unsere Unmöglichkeiten schauen, sondern auf seine Möglichkeiten. Wir sollen nicht auf unsere Schwächen die ganze Zeit schauen, sondern auf seine Stärken. Und die werden sich in unserem Leben abbilden. Nichts widerspricht der guten Nachricht mehr. Nichts möchte Gott mehr überwinden sehen als unser Versagen. Sei es verschuldetes Versagen oder unverschuldetes, versehentliches. Obgleich alle Jünger an Jesus den Auferstandenen glauben, waren sie, allen voran Petrus, noch immer an sich selbst gefangen. Und er tut, was er vor der Begegnung mit Jesus am besten konnte, dieser Petrus. Er geht fischen. Und weil er ein Leiter war, folgten ihm alle anderen. Ach komm, dann gehen wir auch fischen. Was sollen wir sonst tun? Selbstzweifel rauben uns das Vertrauen, Gott könnte noch etwas mit uns vorhaben im Leben. Selbstzweifel, Selbstanklagen isolieren uns von der Liebe Gottes und lassen uns den Ruf Gottes vor unseren Augen verschwimmen. Petrus kann sich nicht am Schopf packen und von diesen Zweifeln befreien, und er muss es auch nicht. Denn Ostermenschen sind nicht Überwinder aus eigener Kraft, sondern sie lassen sich durch das Wort Gottes und sein Wirken befreien, genau wie Petrus. Eine wunderbare Szene. Sie fischen die ganze Nacht, und als sie Jesus am Ufer stehen sahen, rief er ihnen zu: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Dann werft eure Netze zur rechten Seite des Bootes aus. Und es passiert, was zu Beginn schon einmal geschehen ist. Die Netze füllen sich, das Wunder wiederholt sich mit einer Ausnahme. Diesmal reißt das Netz nicht. Die Kirchenväter sahen das so, das Netz verkörpert die Kirche, in der Raum für alle Völker ist. Johannes erzählt uns hier auf anschauliche Weise, dass die Kirche, die Gemeinde Gottes, weit genug ist, um sämtliche Menschen aller Völker in ihre Arme zu schließen. Die Jünger sollen Menschen fischen, sich um die zukünftige Gemeinde kümmern. Und dazu hatte Jesus sie berufen. Und diese Berufung bleibt trotz ihres Versagens. Als ich vor 22 oder, ja, jetzt schon viel länger her, 28 Jahren, vor dem Scherbenhaufen meines Lebens stand, dachte ich, meine Berufung ist zu Ende. Das kann ich knicken. Was soll ich mit meinem Versagen noch Gutes wirken? Aber Gott reut seine Berufung nie. Er ist immer größer als unser Versagen. Und so ist es auch bei dir, so ist es bei uns. Er will dir ein neues Bild von sich und dir selbst geben. Aber nun zu Petrus nochmal, der auch an sich selbst zweifelte. Jesus spricht zu ihm, dass er ihn noch braucht für eine große Aufgabe. Und so fragt er ihn dreimal: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Dreimal entgegnete ihm Petrus: Ja, du weißt es, Herr. Du weißt, dass ich dich liebe. Das ist die einzige Voraussetzung für Jesus, die Liebe seines Jüngers. Und die Frage an diesem Ostermontag: Liebst du Jesus von ganzem Herzen? Liebst du ihn mehr als alles andere? Er weiß, wie schwer wir uns damit tun. Und trotzdem fragt er uns, wie er auch Petrus fragt. Und Petrus wurde zum Ostermenschen und glaubte und lebte fortan ganz für den Herrn. Starb sogar für ihn. Lass uns zum Schluss kommen. Ostermenschen von heute wissen, dass wie Jesus mit seinen Jüngern gesprochen hat, er so auch mit uns redet. Er ändert sich nicht. Er ist derselbe. Wir konzentrieren uns auf das, was Jesus sagt und zweifeln eher an den Zweifeln und selbst zweifeln als an Jesus. Ostermenschen überwinden Zweifel, die in den Zeiten der Sorge, der Angst, der Trauer, können die immer wieder auftreten. Jeder von uns wird Zeiten erleben, wo Gefühle stark sind und Angst, Sorge und Trauer unser Leben überfluten. Aber wir bilden zusammen eine österliche Gemeinde, leben unseren Traum von Kirche, die nicht mehr für sich selbst da ist, sondern füreinander und für andere. So dass Kirche ein Ort wird, wo viele Menschen diesen Auferstandenen begegnen. Und das ist mein Traum auch von St. Matthäus, dass wir so eine Kirche sind. Wenn Menschen da hineinkommen, sie etwas spüren von diesem Glauben. Wissen, dass er da nicht mehr am Kreuz hängt, sondern dass er mitten unter uns ist, dass er sich zeigt durch seinen Heiligen Geist. Fassen wir zusammen. Im Zweifel lasst uns mit Maria und Thomas beten. Im Versagen lass dir Jesu Liebe gefallen. Jesus ist nur an unserer Liebe interessiert. Alles andere ergibt sich von selbst. Nimm dir vor, öfter mal einen Menschen zu fragen, ob du für ihn beten kannst. Ich finde es so erstaunlich, wenn wir das wirklich reinbringen in unser Leben, ihn reinbringen. Nicht so sehr immer nur von uns reden und Ratschläge geben, das mache ich auch oder so, aber irgendwann kommt immer der Punkt, wo ich sage, jetzt lass mich einfach beten für dich. Weil dann kommt Jesus ins Spiel und dann kann er handeln und wirken. Und das wollen wir doch, dass er übernatürlich handelt durch unser natürliches Handeln. Das wünsche ich uns für diese Zeit. Amen. Und Herr, wir danken dir dafür, dass du uns zu neuen Menschen machst. Wir danken dir dafür, dass du lebst und auferstanden bist. Und wir danken dir, dass du unsere Zweifel kennst, unsere Sorgen, was immer uns immer wieder von dir abhält. Danke, Herr, dass du damit gut umgehen kannst. Danke, dass du uns nicht verdammst, sondern aufrichtest. Du begegnest uns. Herr, und wenn wir jetzt in die Tage gehen, lass uns immer wieder daran denken, wie du mit deinen ersten Jüngerinnen und Jüngern umgegangen bist. Dass wir Hoffnung fassen, dass wir verstehen, du bist auch so liebevoll mit uns. Du freust dich, wenn wir dir vertrauen, mehr als unseren eigenen Zweifeln. Und danke dafür, dass du das jetzt bei jedem Einzelnen tust, der hier ist. Stärke unseren Glauben, füll uns mit deinem Heiligen Geist und lass uns zu Überwindern werden. Genau in diesen Situationen, die vielleicht jetzt vor uns stehen. In Jesu Namen. Amen.